Liebe Gemeinde, wir haben es ja anfangs schon gehört, dort hinten ist die Ausstellung von und über Bernhard von Clairvaux. Und wir haben zu Beginn dieser Ausstellung, die wir da sehen, aber auch hier das Kreuz zur Ausstellungseröffnung, uns Gedanken zu diesem Kreuz gemacht. Und heute machen wir uns noch einmal Gedanken zu Bernhard von Clairvaux. Und liebe Marion, heute geht, wenn man so möchte, eben diese Vernissage zu Ende. Und seit knapp einem halben Jahr ist sie hier in unserer Kirche eben Teil einer Ausstellungsreihe ganz verschiedener Modulen insgesamt zu sehen. Andere Teile waren in Stralsund, in Selin, Binz, dort die Ecke. Und da hast du das jetzt ja auch schon abgebaut. Und seit ein paar Jahren arbeitest du nun schon als katholische Urlauberseelsorgerin. Und in jedem Jahr gibt es ja irgendwie ein anderes Thema, mit dem ihr euch im Sommer oder überhaupt beschäftigt. Und dieses Jahr war es eben Bernhard von Clairvaux. Warum ist das eigentlich ausgerechnet er jetzt geworden, dieser Mönch?
Ja, also erstmal, ich habe jedem Jahr ein anderes Thema. Und in diesem Jahr war es tatsächlich der heilige Bernhard von Clairvaux, und zwar aus mehreren Gründen. Bernhard gehörte zum Orden der Zisterzienser. Auch hier auf Rügen hat die Ordensgründung der Zisterzienser immer eine Rolle gespielt. Die Klosteranlage hier in Bergen zum Beispiel gehörte auch dazu. Aber nicht nur hier, sondern auch deutschlandweit, ja sogar europaweit, hatten die Zisterzienser einen großen Einfluss. Naja, und ein weiterer Grund ist, wir als katholische Gemeinde brauchten nach der Fusion mehrere Gemeinden vor 2 Jahren einen neuen Namen. Nun trägt unsere Region den Namen St. Bernhard und erinnert immer damit an den heiligen Bernhard von Clairvaux. Bernhard war ein berühmter Prediger und Ordensmann und eine charismatische Persönlichkeit. Als Mönch war er voller Leidenschaft und manchmal hat er seine Überzeugungen aber ziemlich radikal und ohne Rücksicht auf Verluste vertreten. Aber weißt du, welche Bedeutung der heilige Bernhard wirklich für die Insel Rügen hat?
Naja, so ein bisschen durfte ich das jetzt auch schon kennenlernen. Und er war ja, wie du es schon gerade gesagt hast, Zisterziensermönch. Und im 12. Jahrhundert, als er lebte, da war gerade die Zeit, in der die wilden, naturbelassenen Wälder, hier war ja auch deutlich mal mehr Wald auf der Insel, in Nutzflächen, also in Ackerfläche, umgestaltet wurde. Und auch die Zisterzienser haben ja sich in dieser, man nennt es ja Urbarmachung, in dieser Zeit ganz geschickt angestellt. Und sie haben auch die Christianisierung vorangetrieben, auch hier auf der Insel. Na, zum Beispiel, darum gibt es auch den Ort Mönchgut, den kennen wir ja alle, sind wir mindestens schon durchgefahren, haben uns sogar schon aufgehalten, weil das eben auch das Gut der Mönche war. Und Mönchgut war im Mittelalter das Gut eben der Zisterziensermönche des Klosters Eldena. Und es ist kein Zufall, dass in Bergen sich eben auch das Zisterzienserkloster befand und auch auf Hiddensee gibt es ja eine Klosteranlage. Ach, es gäbe noch so vieles davon zu erzählen. Marion, kannst du mir sagen, was eigentlich das Besondere bei den Zisterziensern war? Es gab ja viele verschiedene Orden. Was war typisch und speziell? Und ich habe uns ein Bild mitgebracht. Es hat sich jetzt so ein bisschen eingeschlichen, dass wir einmal, ich sag mal, moderne Zisterziensermönche hier vorne sehen. Ich glaube, Bernhard von Clairvaux sah nicht ganz so aus. Diese Brillen sind schon sehr modern. Und ich finde das doch sehr amüsant, dass wirklich alle auf diesem Bild eine Brille tragen. Also die sehr Gelehrten, die Mönche, ne, haben sich ja auch viel mit Schriften auseinandergesetzt. Also was war das Besondere und ist es ja bestimmt auch heute noch an diesem Zisterzienserorden?
Also die Zisterzienser sind eine Abspaltung von den Benediktinern. Und typisch für Bernhard und seinem Orden ist die wortwörtlich streng asketisch ausgelegte Ordensregel. Regeln können so oder so ausgelegt werden. Die meisten Zweitorden entstanden, weil die Erstorden viel zu locker gelebt haben. Zum Beispiel die Franziskaner. Sie waren nicht mehr arm genug, um Christus zu folgen. So dachten dann einige Leute und haben dann daraus den Kapuzinerorden gegründet. Und so ist es auch bei den Benediktinern, die mehr weltlich orientiert gewesen waren, so dass Bernhard die Regeln strenger und asketisch ausgelegt hat. Und so entstand dann um 1100 der Zisterzienserorden in Burgund in Frankreich und siedelte sich damals in Citeaux an. In dieses Kloster trat Bernhard 1112 ein. Und wie gesagt, er muss sehr charismatisch gewesen sein. Unter seinem Einfluss hat sich der Orden dann sehr schnell ausgebreitet. Und in nur wenigen Jahrzehnten entstanden hunderte Zisterzienserabteien in ganz Europa und eben halt auch hier in Eldena bei Greifswald. Außerdem waren die Zisterzienser einfach mit ihrer Art sehr erfolgreich.
Ich glaube, so erfolgreich, dass auch wir mindestens eine Ordensregel alle kennen. Können wir kurz überlegen. Eine ganz bekannte Regel, die man immer mal wieder auch so hört. Oft wird die auch so in Filmen einfach mal eingeschnitten. Ganz kurz, ich verrat's. Und wer es weiß oder gewusst hat, darf sich dann freuen. Ora et labora. Ne? Bete und arbeite. Eine ganz alte Ordensregel hat eben auch da ihren Ursprung. Aber Bernhard und seine Leute, die haben diese Ordensregel und auch andere sehr genau befolgt und auch danach gelebt. Und es gab wirklich sehr strenge Regeln. Armut zum Beispiel war das höchste Gebot. Und es gab keinen Prunk und keinen Protz. Und die Mönche konnten wirklich nur frei und unabhängig von den weltlichen Herrschern damals sein, wenn sie ihren Lebensunterhalt wirklich mit den eigenen Händen verdienten. Und dazu zählte es eben auch, ein Leben ganz ohne Besitz zu führen. Heute gehen ja auch einige gerne mal um so ein bisschen Ruhe vom Alltag, Ruhe vom Trubel und Ruhe von den Massen, denen wir immer so gegenüberstehen, einfach ins Kloster. Und das haben die wirklich gelebt. Keuschheit gehörten dazu, Gehorsam innerhalb der Ordensgemeinschaft. Wie wir ja heute auch es kennen, geben ja auch klare Regeln und klare Strukturen immer wieder Halt und auch Orientierung. Das hatte damals richtig Ausstrahlung und so zogen immer mehr Menschen in die Klöster. Und weil die Mönche so fleißig waren, kannten sie sich eben auch gut in der Landwirtschaft aus.
Ja, das stimmt. Und jetzt weißt du auch, warum die Zisterzienser sich so flächendeckend in Europa verbreitet haben. Die Fürsten nämlich holten die Zisterzienser sehr gerne in ihr Land, damit die aus den Wäldern Ackerflächen machen und dann bewirtschaften. Das wiederum brachte natürlich den Fürsten wiederum mehr Erträge, ganz klar. Außerdem waren die Klöster untereinander super vernetzt. Was heute das Internet ist, Austausch von Informationen, Mails verschicken und so weiter, waren damals die Strukturen und Verbindungen der Klöster untereinander. Neuestes Wissen und auch technische Neuerungen wurden schnell verbreitet. Und, das zeigt wirklich auch mal den Einfluss der Klöster, ihre Wirtschaftsweise war so effektiv, dass die Klöster in den Städten Handelshöfe unterhielten, wo sie ohne Zwischenhändler ihre Waren direkt verkauften. Das Wachstum von Städten wie Stralsund oder Greifswald ist auch nur durch diese landwirtschaftliche Versorgungsquelle möglich gewesen. Total spannend. Manche sprachen nämlich tatsächlich von einem mittelalterlichen Wirtschaftswunder, das auch die Zisterzienser ausgelöst hat. Das alles finde ich tatsächlich sehr beeindruckend. Aber es gibt noch einen Grund, warum wir uns heute mit dem heiligen Bernhard beschäftigen.
Ich noch einen. Der scheint es ja wirklich euch angetan zu haben, dieser Bernhard, was?
Ja, genau. Denn dieser Mönch fasziniert mich einfach. Bernhard war ein Mann, der konsequent seinen Weg gegangen ist. Auch gegen die Widerstände und durch alle Schwierigkeiten hindurch. Ein Heiliger in Wind und Wetter. So haben wir ihn deshalb auch in unserer Ausstellung genannt. Das passt zu ihm, aber es passt auch zu uns. Deshalb ist er für uns und für viele andere ein Vorbild. Du weißt ja, bei uns in der katholischen Kirche gibt es Menschen, die heilig gesprochen wurden und auch noch werden. Bernhard von Clairvaux zählt auch dazu. Heilige sind ganz normale Menschen, so wie du und ich, und die nicht in jeder Hinsicht perfekt sind. Aber sie sind Menschen, in deren Leben und Handeln etwas von der Zuwendung Gottes zur Welt sichtbar wird. Und selbst Martin Luther hat sich doch auch zum Bernhard geäußert.
Ja, das stimmt. Luther hat gesagt, ist jemals ein gottesfürchtigerer oder frommerer Mensch gewesen, so war es Sankt Bernhard, den ich viel höher halte als alle Mönche und Pfaffen auf dem ganzen Erdboden. Und weißt du, nicht nur Luther hat sich aber irgendwie zu Bernhard geäußert, es gibt auch viele Darstellungen, also Gemälde in Kirchenfenstern oder auch einfach auf Wänden. Und eins habe ich mal mitgebracht, das ist eine ganz klassische Darstellung von Bernhard von Clairvaux. Man sieht, er hat hier den Bischofsstab in der Hand, aber er hat nicht diesen Bischofshut auf dem Kopf. Das wollte er nicht, weil dieses Zeichen immer auch für Reichtum und Prunk stand und da eben die Ausstrahlung hatte. Und hier sieht man die Darstellung, dass fünf
Bischofsmützen,
genau, unten zu seinen Füßen liegen. Und so findet man ganz viele Darstellungen von diesem Mönch, einfach meistens noch mit dieser Tonsur, die Mönche ja trugen. Und diese Bescheidenheit, die finde ich, macht doch den Bernhard von Clairvaux sehr sympathisch. Und ja, ich finde, von dieser Haltung der Bescheidenheit und auch zu sagen, ich habe zwar Macht, aber ich gehe damit nicht so hausieren, könnten sich heute die ein oder anderen mal so ein Scheibchen abschneiden. Und Bernhard hat einen Satz geprägt, den ich hier einmal mitgebracht habe. Im Äußeren gezeigter Überfluss ist ein Anzeichen innerer Leere. Also je mehr wir uns schmücken, je mehr wir nach außen zeigen, was wir haben, was wir können, mein Haus, mein Auto, desto mehr, sagt Bernhard von Clairvaux, ist das Herz, ist man innerlich doch irgendwie leer. So hat er es gesagt. Und das hat für mich und ich denke auch für uns alle eine gewisse Gültigkeit.
Allerdings, liebe Friederike, und bei allem Lob über seine Person, Bernhard hatte auch eine negative Seite, eine andere Seite. Wie wir alle hat eben auch er so seine Macken gehabt. Und leider, obwohl der Bernhard als Friedensstifter innerhalb Europas galt, sogar ein Papst zu verhindern wusste und bürgerkriegsähnliche Zustände in Europa nicht eintraten, weil er ein begnadeter Diplomat zwischen den politischen Kräften war. Er war einer der begabtesten Rhetoriker seiner Zeit. Er war jedoch davon überzeugt, dass das Ende der Welt bevorstehe und das Reich Christi immer mehr auch mit Waffengewalt errichtet werden müsse. Deshalb rief er zum Kreuzzug auf, der aber in einer verheerenden Niederlage endete. Das ist eine ganz traurige Seite seines Wirkens. Man kann sie aus der Zeit heraus vielleicht politisch verstehen. Aber wir können nicht mit den Evangelien einen Krieg begründen. Schon zu seinen Lebzeiten wurde seine Position bereits kritisch gesehen. Nämlich Bischof Otto von Bamberg zum Beispiel, der 1168 nämlich das Christentum nach Pommern gebracht hatte, der hat ausdrücklich gesagt, Gott will keinen erzwungenen, sondern freiwilligen Dienst.
Tja, dann setzen wir den guten Bernhard vielleicht doch nicht ganz so hoch auf den Thron. Und ich fasse noch einmal zusammen. Bernhard von Clairvaux war sehr redegewandt, er hatte eine unglaubliche Ausstrahlung, war überzeugend, war sehr gläubig, schlau und zettelte einen Kreuzkrieg an. Und er konnte trotzdem schöne Texte verfassen. Und einen davon haben wir ja mal mitgebracht. Und es ist ein Ausschnitt aus einem Brief, den er an einen Freund damals geschrieben hat. Und in diesem Brief geht es darum, wie wir und wie wir heute immer noch mit unseren Kräften umgehen sollen. Und da schreibt Bernhard eben als guter Seelsorger, der er auch noch war, an seinen Freund folgende Zeilen. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während die Schale wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zum See. Du tue das Gleiche. Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe, sie gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du denn gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle.
Und wenn nicht, dann schone dich. Ein schöner Text. Mich erinnert dieses Bild der strömenden Schale an die Worte Jesu. Das erste ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Und als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott ist die Liebe. Und bist du erfüllt von der Liebe, dann kannst du auch die Liebe weitergeben, aber im Sinne von überströmen und weitergeben. Aber bitte nicht ausströmen und leer werden. Wenn ich leer und ausgelaugt bin, wem nützt das? Genau, gerne geben wir Ihnen und euch auch den Text mit nach Hause. Pinnen Sie ihn an die Pinnwand, legen Sie ihn auf dem Nachtschrank oder auf dem Schreibtisch. Auf jeden Fall griffbereit zum Lesen. Gott ist die Liebe. Bist du erfüllt von der Liebe, dann kannst du auch die Liebe weitergeben. Amen.